3, 2, 1.
Das war Japanisch. Seit eh und je zählen Johannes und ich unsere Folgen, was heißt seit eh und je, seit einigen Jahren zählen wir unsere Folgen immer auf Japanisch rückwärts ein. Nicht nur, weil wir bekackte Mist-Nerds und Otakus sind, sondern, ja, gut, wir mögen Japan, wir finden Japan toll, aber es gibt da ein ganz fantastisches Spiel. Ein Spiel, das mit seinem Spielprinzip die komplette Spielindustrie auf den Kopf gestellt hat. Raketenautos, Johannes. Raketenautos. Von welchem Spiel rede ich?
Raketenautos und Fußbälle, Max. Rocket League natürlich.
Rocket League ist so das Spiel, das Johannes und ich im besten Fall auch nach diesem Podcast vielleicht nochmal ein Ründchen spielen. Es ist das Spiel, wo wir gerne mal zum Feierabend uns zusammen hinsetzen, über Gott, die Welt und unseren Podcast quatschen und einfach mal, abschalten wäre das falsche Wort, uns einfach mal vergessen, denn es wird dann auch mal laut im Zimmer, wenn wir ekstatisch feiern, dass wir Ultranaps auch mal ein Tor geschossen haben. Warum rede ich über Rocket League oder über ein Spiel, das mit seinem Spielsystem, vielleicht nicht revolutionär war, aber in seiner Sparte ziemlich einzigartig ist und auf jeden Fall ein Spielprinzip ist, das Johannes und mir in den letzten Jahren in Erinnerung geblieben ist. Eine Dekade geht zu Ende. Wir haben 2019, 2020 steht vor der Tür. Seiten wie Polygon.com haben sich mit Was sind unsere 100 Spiele der Dekade auseinandergesetzt und Johannes und ich dachten, 100 ist ein bisschen viel und bei 100 bekommen wir dann gleich wieder Gewissensbisse, warum etwas auf 54 und nicht auf 53 ist. Wir haben uns gedacht, wir wollen verschiedene Sachen abgrasen und heute wäre das, welche Spiele vom Gameplay her uns tatsächlich so mitgenommen haben, im positiven Sinne, in den letzten Jahren, dass wir immer wieder drüber nachgedacht haben, immer wieder gespielt haben und uns, wahrscheinlich manchmal wünschen, es gäbe mehr davon, gleichzeitig auch froh sind, dass diese Spiele in dem, was sie machen, doch relativ einzigartig sind.
Ich muss dazu natürlich sagen, rein mathematisch gesehen geht die Dekade erst 2021 zu Ende, aber das nur nebenbei. Nein, was uns wichtig ist, ist wirklich, dass es Spiele sind, die eben spielmechanisch etwas Besonderes gemacht haben und da fiel mir als erstes und dir auch, das fand ich ganz witzig, tatsächlich XCOM ein. Also XCOM Enemy Unknown muss man dazu immer sagen. Das Spiel ist jetzt ein paar Jahre alt, meine Güte, ich weiß auch nicht mehr, wie
2012,
alt.
2012, glaube ich.
Das kann sein, ja, 2012, dass es rausgekommen ist. Was mich daran begeistert hat und auch heute immer noch dran begeistert ist, weniger so dieser Aufbaupart, der wichtig ist, der auch Spaß macht, aber vor allen Dingen die Strategie oder die Rundenstrategie-Parts, die Einsätze, weil ich finde, dass da mit relativ wenigen Mechaniken mit relativ wenigen Stellschrauben, da ein sehr komplexes und auch herausforderndes strategisches Element programmiert wurde, das unterhält, das spannend ist, das ja für mich revolutionär ist. Rundenstrategie an sich ist nicht revolutionär, aber das Problem ist, dass es oft sehr, sehr komplex wird und Enemy Unknown hat mir das Gefühl gegeben, als jemand, der gerne Strategiespiele spielt, aber nie sagen würde, dass er wirklich gut drin ist, auch in diesen Spielen eben gut zu sein und sie mit Freude zu spielen, auch in höheren Schwierigkeitsstufen.
XCOM Enemy Unknown war für mich auch das Spiel, das mich nach langer Zeit wieder zur Rundenstrategie zurückgebracht hat und gleichzeitig ein neuer Titel war. Das war kein alter Titel, auf den ich zurückgegriffen habe. Man konnte beobachten, wie immer mehr Spielereien, sei es Final Fantasy zum Beispiel, versucht hat, in Richtung Live-Action zu gehen. Sich davon weggetraut hat, weil es zu steril oftmals wirkte, weil der Massenmarkt, man wollte den Leuten viel zu tun geben und XCOM ist eher ein Spiel, wo ihr viel Zeit damit verbringt, zu überlegen, wie ihr euren Zug macht. Das Ganze hat XCOM aber so modern und mit so vielen und gleichzeitig dann doch aber zugänglichen Optionen gemacht, dass ich nie das Gefühl hatte, ich spiele ein langsames Spiel. Klar, XCOM ist ein Spiel, da will euer Mitbewohner zu WG-Zeiten nicht neben euch sitzen und sich denken, da passiert gar nichts auf dem Bildschirm, was ist da los? Klar, es ist nicht das Partyspiel, wo ihr sagt, dabei kannst du mir mal zugucken, sondern das ist, im Fußball würde man sagen, wenn man sich so um 0-0 rumreden will, das eigentlich langweilig ist, sagt man, oh, das ist was für Taktik-Feinschmecker hier, das ist ganz toll, was da ist. Also XCOM ist ganz viel, was im Hintergrund läuft, aber ich weiß genau noch das erste Mal, wenn dann die Action-Cam kommt und du weißt, du hattest nur 47% oder 37% Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. Ja, da ist viel von diesem Zahl Gedudel drin, was man in diesen Taktikspielen immer hatte, wie zum Beispiel früher Final Fantasy Tactics war auch ein Spiel, wo du ganz oft die Finger kreuzen musstest, hoffentlich trifft der Zauber. Aber XCOM hat es geschafft, dieses Charaktere bewegen sich auf Kästchen, aber hat es mit Elementen eingestreut, die Echtzeit-ähnliches hatten, so wie Fallenstellen, also auf Overwatch gehen, dass man genau nachdenken musste, laufe ich da jetzt lang und riskiere getroffen zu werden, weil da jemand auf mich schießen könnte. Das gleiche galt für den Gegner, was für Routen er nimmt, je nachdem wie gut die KI ist. XCOM hat ganz, ganz viel gezeigt, was in Rundenstrategie drin steckt und dass Rundenstrategie auf keinen Fall tot ist. In der japanischen Szene war das sowieso immer klar, da gab es Spiele wie Disgaea, so eine gefühlte Endlosreihe, die bei Teil 5 oder 6 angekommen ist, die auch echt bockschwer ist und ähnlich mit diesem Kasten, du hast deine Vierecke, die du langlaufen kannst, du positionierst deine Charaktere, kannst dann Zauber und nicht wie hier tolle Future-Waffen einsetzen. Aber XCOM war auch für den Westen der Beweis, dass dieses Genre nicht tot sein muss und ist bis heute A, dadurch, dass es nicht so viele andere Spiele dieser Marke gab und B, wenige Spiele, die so gut gebalanced waren, sofern man den schweren Einstieg schafft. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung für mich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren her ist. Ich bin jetzt mal so dreist und werfe Johannes da einen Spielball zu, denn wenn ich sage, schwieriger Einstieg und Spiele der letzten Jahre oder der letzten Dekade, die das Prädikat, ach, ich hätte ja jetzt Lust, wie James Bond in Casino Royale da zu sitzen und mir von Mads Mikkelsen die Weichteile verprügeln zu lassen. Ich bin dran gescheitert, ich habe nur ein paar Stunden geschafft. Von Dark Souls. Ich habe nur 1-2 Stunden geschafft von Bloodborne. Es war jeweils nicht zu Zeiten, als ich diese Spiele angefangen habe, dass ich sagte, ich setze mich da jetzt hin, ich lese mir eine Wiki durch, ich lerne jetzt Attack Patterns auswendig, aber alle um mich herum haben gesagt, oh ja, dieses Spiel. Johannes, versuch's mir zu erklären.
Puh, da hast du mir jetzt eine Aufgabe gegeben. Also erstmal, Dark Souls ist natürlich eins der Spiele, die uns von seiner Spielmechanik beeindruckt haben, mich zumindest beeindruckt haben. Bei Dark Souls ist es eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Du hast ein actionorientiertes Spielgefühl, auch ein skill-based Spiel. Gleichzeitig ist es natürlich ein Rollenspiel, in dem es darum geht, dass du dich verbesserst und dass du immer neue Ausrüstung findest. Es ist vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, es ist ein Spiel, das eine unheimlich dichte Atmosphäre hat und dich belohnt im weiteren Sinne, wenn du untersuchst, wenn du neugierig bist, wenn du schaust, wo geht's hier hin. Ich hatte neulich eine Diskussion mit meinem oder ein Gespräch mit meinem kleinen Bruder und er hat überlegt, ob er mal Dark Souls in der Remastered-Version mal spielen soll, ausprobieren soll und ich meinte zu ihm, mach das, aber schau dir wirklich vorher irgendwie eine Wiki an oder Tipps oder sowas. Nicht, weil er und ich zu casual sind oder sonst irgendeine Scheiße, sondern weil, und das ist ein Problem von Dark Souls, es ist sehr, sehr kryptisch. Es erklärt ganz wenig, sehr deutlich. Es erklärt ein bisschen was verklausuliert, aber nicht so, dass man, wenn man heute kein Hardcore 12 Stunden am Tag Videospieler ist, das auch verstehen kann. Eine weitere Faszination von Dark Souls, und dann hören wir auch auf mit dem Titel und gehen zu was anderem über, ist einfach, dass man nie das Gefühl hat, zumindest bei Dark Souls 1 und Dark Souls 3 ist es der Fall für mich. Dark Souls 2 hat einige Momente, die frustrierend sind, aber Dark Souls 1, Dark Souls 3 hat man immer das Gefühl, wenn man verliert, liegt es an einem selber, weil man Fehler gemacht hat. Fehler, die man nachvollziehen kann. Und deswegen ist es weniger frustrierend, als viele Leute es wahrscheinlich beschreiben. Ich habe mich auch oft geärgert bei Dark Souls, aber es ist, wenn man halt mit einer gewissen Vorsicht vorgeht, ist es doch machbar, schaffbar und nicht so unfair.
Ich kann zu dem Titel nur ganz kurz sagen, dass er auch, wenn ich ihn nicht ausführlich gespielt habe, also ich habe in Dark Souls bestimmt trotzdem 10 Stunden reingesteckt, dass dieses Spiel wie wahrscheinlich wenig andere die letzte Generation oder die letzten 5, 6, 7 Jahre AAA Gaming zumindest, vielleicht nicht in der Breite, aber bei relativ vielen Titeln beeinflusst haben, sei das der Schwierigkeitsgrad, was Assassin's Creed zum Beispiel hat, mehr auf dieses Parieren, Ausweichen, sich auf einzelne schwere Gegner konzentrieren, anstatt euch einfach mit lauter Kanonenfutter zuzumüllen. Und ganz interessant, die Funktion von, und da können wir XCOM mit reinzählen, XCOM hat was Ähnliches gemacht, XCOM und Dark Souls haben beide mit Verlustängste reingebracht, ohne zu viel Frustration ins Spiel zu bringen. Dark Souls, da war es so, dass wenn ihr sterbt, dass eure Erfahrungspunkte bis zu dem Punkt dann dort liegen, wo ihr verstorben seid. Das heißt, ihr habt, ich will nicht sterben, weil sonst meine Erfahrungspunkte verloren gehen. Es war aber nicht so, dass sie sofort weg sind. Du hattest dann ein Ziel, sie wiederzubekommen. XCOM war da ein bisschen krasser. XCOM hat tatsächlich eine Art Permadeath eingebaut mit seinen Charakteren. Ihr habt mühselig eure Soldaten hochgelevelt. Damit wurden die Kämpfe zwar leichter, aber gleichzeitig muss euch auch klar sein, wenn ihr diesen Soldaten jetzt verliert, wird es beim nächsten Mal richtig schwer, weil ihr plötzlich einen General nicht mehr habt, der 5 Fähigkeiten habt, wogegen, also gerade bei Snipern fällt das auf, ein Sniper Level 1 ist unglaublich nutzlos und muss geschützt werden ohne Ende und dem müssen die Kills auf dem Silbertablett serviert werden, wogegen ein Sniper auf der 3., 4., 5. Stufe ein absoluter Gamechanger ist, weil die aus sonst welchen Entfernungen mit den richtigen Upgrades massiven Schaden machen können, ohne selbst in Gefahr zu geraten, was für XCOM-Verhältnisse unglaublich wichtig ist. Aber dazu so viel, also das sind diese kleinen Elemente, die man überall wiedergefunden hat. Dieses Seelensystem ist zum Beispiel auch in Death Stranding so aufgenommen worden.
Und zuletzt in Jedi Fallen Order.
Also ihr findet das an mehr Stellen, als man meint, wenn man tatsächlich drüber nachdenkt. Aber genug von Dark Souls, das ist ein Spiel, das so groß ist, da müssen wir wahrscheinlich nicht weiter drüber reden. Wir haben, so Johannes konnte erklären, was da diesen merkwürdigen, ich nenne es mal so, Anziehen- und Abstoßen-Effekt, den dieses Spiel hat, wie wahrscheinlich kaum ein anderes. Diese Mischung aus Frust und belohnt werden, was viele Leute beschrieben haben. Aber, klar, dafür muss man sich reinfuchsen, auch nochmal lustigerweise, XCOM ganz ähnlich. Da ist die Einstiegshürde schwer, weil das Spiel nicht so unbedingt erklärt, wie man reinkommt, aber beides Spielprinzipien, die, wenn man sie begriffen hat, unglaublich befriedigend sind. Und man, also ich zumindest zu XCOM zum Beispiel, immer wieder gerne zurückkehre.
Ja, wohin ich auch immer wieder zurückkehre, wenn ich mir so meine Steam-Bibliothek anschaue, ist Battle Brothers und Mountain Blade Warband. Das sind zwei Spiele, die im Prinzip relativ ähnlich sind. Ich habe auch einige Reviews gesehen, die Battle Brothers als Mountain Blade nur halt mit Rundenstrategie bezeichnen. Über Mountain Blade habe ich ja schon mal ein bisschen gesprochen, deswegen konzentriere ich mich mal ein bisschen auf Battle Brothers. Man spielt da eine Truppe an Söldnern, die durch ein ans mittelalterliche oder spätmittelalterliche Deutschland angelehnte Welt ziehen. Die besteht immer aus Städten und halt Bergen, Wäldern und so weiter. Und man versucht dort eben Aufträge zu erfüllen und natürlich Schlachten zu schlagen. Und auch da ist es so ein bisschen wie bei XCOM. Wenn man diese Schlachten schlägt, dann sind die rundenbasiert und wenn ein Söldner stirbt, dann ist er halt tot. Und das Spiel sagt einem auch von vornherein, komm damit klar, dass Leute sterben werden. Und das Schöne an Battle Brothers ist für mich, es hat immer diesen Aufbaueffekt. Also für mich sind gerade bei XCOM und auch bei Battle Brothers und auch bei Mountain Blade vor allen Dingen sich aus nichts oder aus fast nichts eben hochzubauen bis zu einem gewissen Level, hat für mich immer einen ganz tollen Reiz. Ich glaube, ich habe nie eine Partie oder eine Partie Battle Brothers wirklich zu Ende gespielt, aber ganz viele neu angefangen, weil das für mich einfach immer das Interessanteste ist. Ja, deswegen, also Battle Brothers ist für mich auch so ein Spiel, das wenig neu macht, aber so gut kombiniert, dass es mich immer wieder fesselt. So, jetzt mal weg von irgendeiner runden Scheiße hin zu mehr Action, Fragezeichen.
Ja, aber auf eine ganz merkwürdige Art. Und zwar ist das ein Titel für die, nein, ich nehme euch nicht auf den Arm, für die PS Vita, den vielleicht deswegen nicht so viele gespielt haben. Und das ist Severed von Drinkbox Games, die auch Guacamelee gemacht haben. Guacamelee, das erfolgreichere Spiel, das ja jetzt, wenn auch ein bisschen unter dem Radar, tatsächlich noch eine Fortsetzung bekommen hat. Severed war ein Spiel, das ein Dungeon Crawler ist, ein ganz altes Spielprinzip, aber die komplette Steuerung ist touchbasiert. Das heißt, Kämpfe, die ihr gemacht habt, haben viel damit zu tun, dass ihr eure Finger benutzt, ähnlich wie böse Zungen würden sagen Fruit Ninja. Das Positivere, jetzt habe ich ganz professionell vergessen nachzugucken, es gab ein Spiel für, ich meine, Apple, wo man so einen Ritter gespielt hat, Immortal Blade oder Eternal Blade oder so hieß das, das damals gelobt wurde dafür, dass es wirklich anspruchsvoll ist. Und Severed wird auch ziemlich anspruchsvoll mit der Zeit. Du lernst die Patterns, die du für verschiedene Gegner brauchst. Es ist wirklich interessant und es ist das erste Mal, dass ich ein Spiel gespielt habe, was touchbasiert war, bei dem ich auch das Gefühl hatte, dieses Spiel muss auch so gespielt werden. Es war kein Gimmick. Es war nicht das Gefühl von, oh, fühlst du dich jetzt so viel aktiver, sondern tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass meine Fingerschweife so viel schneller und präziser sind, als irgendwelche Tastenkombinationen zu drücken, dass ich nach ich würde sagen, irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden, weil ich dann auch alle Herzteile gesucht habe. Also da sind wieder viele Anleihen, was sie sich von Legend of Zelda vom Aufbau rausgenommen haben. Viel Metroidvania. Das Spielsystem ansonsten und Dungeon Crawler ist jetzt nicht das Innovative und Neue. Das Neue war wirklich, dass ein Spielestudio sich so gute Gedanken darüber gemacht hat, wie alternative Formen von Steuerung sinnvoll sein können. Und dieses Spiel hat mir nachhaltig Hoffnung dafür gegeben, dass neue Steuerungsarten und Möglichkeiten nicht einfach nur ein Gimmick sein müssen. Deswegen ein Hut ab an Severed, einen kleinen, naja, finanziell auch allein schon, weil es ein PS Vita Exclusive-Titel war, leider mehr oder minder gescheiterten Titel, der hoffentlich in der ein oder anderen Indie-Bestenliste oder so nochmal auftaucht.
Weil du natürlich gerade Zelda erwähnt hast, soll in diesem Zusammenhang auch nicht fehlen. Breath of the Wild. Ich glaube, fast jede Episode vergleiche ich irgendwas mit Breath of the Wild und sage, Breath of the Wild hätte es viel besser gemacht. Ich will deswegen auch nicht groß drüber reden, sondern Breath of the Wild natürlich für mich ein Spiel, das in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren einfach wirklich mich extrem beeindruckt hat, weil es so viel richtig macht, so viel nimmt, mehr oder weniger, was man kennt und dann einfach neu, aber sehr viel anspruchsvoller, sehr viel schöner, sehr viel besser verpackt als manch anderes Spiel das macht.
Ich kann das aufnehmen, denn für mich war das ein anderer Titel. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Breath of the Wild nie so richtig angefasst habe. Mich hat aber ein anderes Open-World-Spiel. Und ich finde es ja wichtig, dass Johannes und ich immer wieder darauf hinweisen, wir spielen viele Open-World-Spiele, wir haben auch Spaß an ihnen, nur wir waren bei vielen Titeln dann ermüdet, dass es in unseren Augen immer wieder die gleichen Formeln waren. Was bei Johannes Breath of the Wild war oder ist, ist bei mir Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ein Spiel, bei dem man sich über die Story streiten kann, bei dem man sich über die typischen Haha, Hihi, Pipi-Kaka-Momente von Hideo Kojima streiten kann, ob das jetzt Humor ist, ob das Satire ist, was auch immer, völlig egal. Ich habe in den letzten Jahren kein Open-World-Spiel gespielt, in dem ich so viel Freiheit hatte, wie ich das Spiel angehe. Sei es das Buddy-System, wo man tatsächlich Unterschiede damit hat, wie man eine Mission angeht, ob du das Pferd nimmst, ob du den Hund bei dir hast, ob du Quiet, die Scharfschützin, mit sie atmet durch ihre Haut.
Du meinst die scharfe Schützin? Verzeihung.
Danke, Hideo. Vielen Dank. Und das war eine klare Änderung. Du konntest stealthen. Es war das erste Metal Gear, bei dem auch einfach ein Rambo zu spielen sich so angefühlt hat, als wäre es eine valide Option. Bei den Teilen davor, es ging, aber es war immer sehr, wie man im Englischen sagt, clunky, sehr, sehr ruckelig, hakelig. In diesem Spiel war es völlig egal, wie du spielen wolltest. Es ging so. Es gab bis auf wenige Hauptmissionen keine Momente, in denen du gezwungen wurdest, so zu spielen, wie das Spiel es wollte. Ja, natürlich gibt es Pfade, die sagen, hey, guck mal, hier könnte man stealthen oder hier ist was, was in die Luft fliegen könnte. Klar, das macht das Spiel, aber gleichzeitig kannst du das alles umgehen. Du kannst durch das komplette Spiel so gehen, wie du willst. Und da sehe ich diese Parallele zu Breath of the Wild, dieses Spiel, das dir sagt, tatsächlich noch ganz kurz, um das abzuschließen, Metal Gear Solid 5 wird eröffnet, damit das Ocelot einfach nur die Arme ausbreitet, auf diese weite Einöde zeigt und sagt, hier, Snake, geh da raus und erwecke die Legende zum Leben. Und ja, du bekommst zwar Missionen, aber im Grunde kannst du jetzt einfach über diese Karte laufen und desto mehr Upgrades du sammelst, immer freier spielen und immer freier spielen, wie du das möchtest.
Damit schließe ich so ein bisschen jetzt auch meine Spiele ab. Es ist ein Spiel, das mir erst auf den zweiten Blick, als ich mal geguckt habe, was ich eigentlich so am meisten bei Steam gespielt habe, also erst auf den zweiten Blick eingefallen ist. Aber da muss ich sagen, ja, definitiv, wenn ich so viel Zeit da rein versenkt habe, dann muss das auch stimmen oder da muss was dran sein. Und zwar ist das bei mir Payday 2. Ich habe das sehr viel mit meinem kleinen Bruder gespielt. Es ist ein Vierspieler-Koop. Wir haben es dann meistens eben immer nur zu zweit gespielt. Und es ist so ein Horde-Defense-Game, ganz grundlegend. Man wehrt sich also als Banditen oder Räuber gegen die Polizei, die in Massen ankommt. Ja, ich hatte einfach in der Zeit, in der ich es gespielt habe, unheimlich viel Spaß, weil es ein kooperatives Spiel ist, weil ich was mit meinem kleinen Bruder zusammen machen konnte. Das hat mich sehr gefreut. Und weil es auch einfach ein tolles Spielgefühl hat. Es hat überwiegend gut designte Missionen. Es hat Stealth-Elemente, die man nutzen kann oder eben nicht nutzen kann. Es hat ein nettes Gunplay, wie es so schön heißt. Payday 2 ist eines der wenigen Spiele, das ich auch tatsächlich im Internet gespielt habe. Also normalerweise spiele ich ja eher Einzelspieler-Kram und gebe mich mit diesem ganzen Multiplayer-Zeug nicht ab. Payday 2 und Rocket League. Aber vor allen Dingen Payday 2 hat mich gefesselt und unterhalten und vieles richtig gemacht in diesem Shooter, Online-Shooter-Genre, dass ich sagen kann, das hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt.
Jetzt, wenn wir Profis wären, hätten wir damit aufgehört und hätten gesagt, oh, super cool, wir fangen an mit Multiplayer, wir hören auf mit Multiplayer. Ich würde jetzt noch zusätzlich zu Severed meinen wahrscheinlich beklopptesten oder unerwartetsten Titel hier bringen. Keine Sorge an die drei Leute, die mir zugehört haben über die Jahre und sagen, ey, er sagt jetzt Final Fantasy 13-2. Mann, keine Sorge, ist es nicht, auch wenn ich drüber nachgedacht habe. Und das nicht, um Leute zu trollen. Das letzte Spiel auf meiner jetzt Kurz- oder Shortlist ist Catherine. Ein Spiel, das eine unglaublich unsympathische Charaktere hat, eine an den Haaren herbeigezogene Story, aber zwei Sachen hat. Und zwar ein sehr cooles, eine sehr coole Abwandlung des Social-Konzepts aus den Persona-Spielen. Du hast eine Auftrennung, auch wenn das altbacken wirken kann, zwischen dem tatsächlichen Gameplay, diesen Puzzlen, die du lösen musst. Wer Catherine nicht kennt, der Hauptcharakter hat Albträume und in den Albträumen kommt etwas immer irgendwas aus der Tiefe und um da zu entkommen, muss er in einem Puzzle, in einer Art 3D-Puzzlespiel, muss er emporklimmen bis zu einer Tür, um sich ins nächste Level zu retten, um die Nacht zu überleben. Wenn er das nicht schafft, dann würde er sterben, sprich, ihr müsst restarten. Das ist jetzt nicht so innovativ. Was die beiden innovativen Sachen sind, am Tag, wie ihr mit den Leuten redet und was für Aktionen ihr macht, auch wenn es nicht perfekt umgesetzt ist, kann das Gameplay beeinflussen des Puzzles. Das finde ich immer sehr schön. Das haben in anderen Spielen sind das dann Sachen, denkt an Witcher, denkt an Mass Effect, je nachdem, wie ihr mit Charakteren redet, werden eure Missionen leichter oder schwerer. Das System fand ich sehr schön, dass es da gab. Und die Kopplung, wenn ihr mal die Spiele jetzt durchgeht, die wir genannt haben, abgesehen von Rocket League, geht es, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, in all diesen Spielen um, knall die Bösen ab oder bring die Bösen um oder, wenn wir es lieb und Nintendo-mäßig ausdrücken wollen, vernichte das Böse. Catherine hat ein Spielprinzip, ist eins der wenigen Spiele, die ich gespielt habe im letzten Jahrzehnt, mit einer, die versucht haben, eine Story zu erzählen und gleichzeitig das Gameplay bewusst nicht auf Gewalt ausgelegt haben. Die ist über ein sehr aktives, das ist kein Puzzlespiel, wo ihr ewig viel Zeit habt, das ist sehr zeitbasiert und ihr müsst euch ordentlich ranhalten, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden. Und deswegen war Catherine für mich ein Spiel, das mich immer wieder zu dem Gedanken gebracht hat, wie könnte man ein Spiel machen, in dem es nicht darum geht, irgendjemanden umzubringen? Ja, ihr könntet jetzt sagen, Moment, aber die Bösen wollen ja tatsächlich den Protagonisten in Catherine umbringen. Ja, aber er greift nie zu Gewalt. Es ist nie sein Ziel, das Ganze umzudrehen und jemanden umzubringen, sondern es geht tatsächlich um dieses Puzzle lösen. Was noch zusätzlich tatsächlich einfach sehr, sehr gut umgesetzt war und in seiner Art eine Art Puzzle war, die nicht irgendwas anderes nachgemacht hat, sondern sein eigenes Ding war. Das kommt noch dazu. Und deswegen ist Catherine für mich mit einer der entscheidendsten Titel, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, weil ich immer wieder die Augen danach aufhalte, was ist kein Aufbausimulator oder sonst was, sondern tatsächlich ein storygetriebenes Spiel, gut gegen böse, schlecht gegen schlecht, was auch immer ihr wollt, das nicht darauf setzt zu sagen, die Guten töten die Bösen.
Das ist ein wichtiger Punkt, also das vergisst man immer. Ich hatte tatsächlich, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, so ein bisschen in meiner Liste. Es sind sehr viele, ich sag mal, Konfliktspiele dabei tatsächlich, die also Konflikte auch handfest lösen, wie man das, oder robust, wie man in der Politik heutzutage ja gerne sagt. Und unter den Spielen, die ich in meiner Steam-Bibliothek am längsten gezockt habe, ist erst an 12., 13., 14., 15. Stelle ein Spiel, in dem es nicht darum geht, etwas kaputt zu machen oder Leute zu töten, sondern eben eine Stadt aufzubauen. Banished übrigens. Also vielleicht wollt ihr ja nochmal überlegen, was ihr in eurer Sammlung habt, was tatsächlich kein Ich-hau-dir-auf-die-Fresse-egal-wie-Spiel ist. Und damit hoffen wir, haben wir euch vielleicht auch eine kleine Inspiration gegeben, falls ihr die Spiele, die wir genannt haben, nicht schon kennt, ihnen vielleicht mal eine Chance zu geben oder sich, wenn es jetzt so ein etwas obskurer PS Vita-Titel wie Severed ist, vielleicht mal ein Let's Play anzugucken, um mal einen Eindruck zu bekommen. Schreibt uns doch, wie ihr es fandet oder was eure wichtigsten oder interessantesten Spiele aus den letzten Jahren sind. Es muss ja nicht die Dekade sein, sondern einfach, was euch am meisten beeindruckt hat in den letzten Jahren. Und wir verabschieden uns dann bis nächste Woche.
Nochmal die freundliche Erinnerung, dass A, die Musik von Laurie of Joannes und B, dass heute nicht unsere Lieblingsspiele unbedingt waren. Es sind auf jeden Fall Spiele, die wir sehr, sehr, sehr mögen, aber auch Johannes und ich spielen gerne Spiele, die nicht unbedingt was Neues machen müssen oder dergleichen. So eine Folge nehmen wir uns für die nähere Zukunft auch vor. Traditionell ist vor Weihnachten ja auch mal ein bisschen weniger los, dass wir Zeit für sowas haben. Also jetzt bitte nicht wütend, wenn ihr wollt, könnt ihr wütend werden, aber nicht wütend werden von wegen, was ist denn eigentlich mit und warum sind da keine Shooter? Also abgesehen von Payday. Keine Sorge, es kommen auch noch andere Spiele auf unsere tollen Listen. Wir fanden es einfach mal schön, auch wenn wir durchhetzen mussten, weil wir noch so viel mehr über diese Spiele reden könnten. Aber wir hoffen, dass ihr einen kleinen Überblick darüber bekommen habt, was wir so spannend fanden in den letzten Jahren, warum wir es spannend fanden. Und wir fänden es unglaublich spannend, wenn ihr uns erzählt, was ihr am interessantesten fand, gerade so gameplay-technisch in den letzten Jahren. Vielen Dank jetzt schon mal fürs Zuhören. Und für etwaige Kommentare, wir freuen uns immer über fast alles. Und damit auf Wiederhören.
Bitte nicht beleidigen. Auf Wiederhören.